Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Je weiter man wegkommt von den Großstädten und ins Ländliche kommt, desto weniger stark ist die kolumbianische Präsenz des Staates, desto mehr agieren da auch die illegal bewaffneten Gruppen und desto prekärer dann auch die Lebensbedingungen. Also alles, was so angeht, die Lebensbedingungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeitsmöglichkeiten. Der Großteil unserer Arbeit bezieht sich aber im Moment darauf, wirklich im ländlichen Bereich zu arbeiten, also die ländliche Bevölkerung zu unterstützen bezüglich Arbeitsmöglichkeiten, bezüglich des Naturschutzes, Kleingewerbe zu schaffen, eine Ernährungssicherung zu gewährleisten auch, ne, der Kleinbauern zum Beispiel.
Zu einer neuen Folge von Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft. Mein Name ist Mats Kasting und ich stelle euch hier Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen vor, die sich zu Aktion Deutschland hilft zusammengeschlossen haben. Sie sind weltweit im Einsatz, um für Menschen in Not da zu sein. Und was sie dabei erleben, welche berührenden, schönen, dramatischen und mutmachenden Geschichten sie zu erzählen haben, das erfahrt ihr hier. Heute reisen wir nach Kolumbien, also in den Norden von Südamerika. Kolumbien grenzt an den Pazifik und das Karibische Meer. Mitten durch das Land laufen die Anden, die zweithöchste Gebirgskette der Erde. Es gibt eine sehr große ökologische und kulturelle Vielfalt. Gleichzeitig leben die Menschen in Kolumbien mit einer großen sozialen Ungerechtigkeit und leiden an den Folgen eines Konflikts, der mehr als 50 Jahre gedauert hat. Mehr über Kolumbien haben unsere heutigen Gäste zu berichten. Das ist einmal Kirsten Wesenberg. Die habt ihr am Anfang schon mal kurz gehört. Sie leitet das Büro der Juanita, einer von mehr als 20 Hilfsorganisationen im Bündnis Aktion Deutschland hilft, in der Hauptstadt Bogota. Schon seit 2011 werden von dort aus Hilfsprojekte der Juanita koordiniert, die vor allem Menschen in ländlichen Regionen zugutekommen. Ursprünglich wollte Kirsten nur ein Jahr bleiben, mittlerweile sind es 10. Kirsten wird uns in dieser Folge mitnehmen zu einem Hilfsprojekt an der Pazifikküste. Dort unterstützen die Juanita die Bevölkerung gemeinsam mit der lokalen Partnerorganisation ACASA. Wir dürfen in dieser Folge auch mit Projektkoordinator Alvaro Medina Buitrago und mehreren Einheimischen ins Gespräch kommen. Denn sie alle haben ein gemeinsames Ziel. Es geht ihnen um nachhaltige ländliche Entwicklung und Naturschutz, um Unterstützung für Kleingewerbe und das Empowerment der Menschen vor Ort. Also los geht's nach Kolumbien. Vamos!
Also Kolumbien ist ein wirklich sehr schönes Land, muss man sagen, sehr vielfältig von der Biodiversität her, von der Kultur her, von den Ethnien her. Es ist wirklich ein sehr spannendes und vielfältiges Land. Klar, die Situation im Moment ist sehr komplex, sowohl sozioökonomisch als auch politisch. Das heißt, Kolumbien ist ein Land in Lateinamerika mit dem höchsten sozialen Ungleichgewicht. Wie du schon angesprochen hast, gibt es verschiedene bewaffnete oder illegale Gruppen, paramilitärische Gruppen, die Guerillas, sehr aktiv immer noch und auch eben diese Drogenkartelle. Also von daher ist die Situation teilweise sehr angespannt von der Sicherheitslage her. In Kolumbien leben mehr als 2 Millionen venezolanische Migranten und von daher ist die soziale und ökonomische Situation auch sehr angespannt, weil auch über 40% der Kolumbianer von informeller Arbeit lebt, also praktisch nicht sozialversicherungspflichtiger Arbeit nachgeht und auch kein geregeltes Einkommen hat, kein monatliches geregeltes Einkommen. Das Leben ist eigentlich angenehm in den Großstädten, aber je weiter man wegkommt von den Großstädten und ins Ländliche kommt, desto weniger stark ist die kolumbianische Präsenz des Staates, desto mehr agieren da auch die illegal bewaffneten Gruppen und desto prekärer dann auch die Lebensbedingungen. Also alles, was so angeht, die Lebensbedingungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeitsmöglichkeiten. Hier im lateinamerikanischen Raum hatten wir Projekte der humanitären Hilfe, die sich aber hauptsächlich darauf bezogen haben, Binnenflüchtlinge zu unterstützen, die aufgrund des internen Konflikts vertrieben wurden, aufgrund der Gewalt geflüchtet sind. Und dort haben wir humanitäre Hilfe geleistet im Bereich Ernährung. Ernährung, im Bereich Gesundheitsversorgung und auch psychosoziale Unterstützung. Der Großteil unserer Arbeit bezieht sich aber im Moment darauf, wirklich im ländlichen Bereich zu arbeiten, also die ländliche Bevölkerung zu unterstützen bezüglich Arbeitsmöglichkeiten, bezüglich des Naturschutzes, Kleingewerbe zu schaffen, eine Ernährungssicherung zu gewährleisten auch, ne, der Kleinbauern zum Beispiel.
De la playa de Cuerval, una tierrita muy baja, se inunda con la marea. Y con la vaciante baja, se inunda con la marea, y con la vaciante baja, es playa de pescadores y de una gran atracción.
Also unsere Projekte haben meistens einen integralen Fokus. Also das heißt, es werden mehrere Themenschwerpunkte miteinander verbunden. In unserem Projekt, eins unserer Projekte an der Pazifikregion, ist ein binationales Projekt, also zwischen Ecuador und Kolumbien. Und da geht es hauptsächlich um nachhaltige ländliche Entwicklung und Naturschutz, also der Schutz von Mangrovenwäldern und ländliche Entwicklung in der Beziehung, dass wir versuchen, über Kleingewerbe ein alternatives Einkommen zu schaffen für die Bevölkerung. Weil unsere Zielgruppe, die Menschen, mit denen wir arbeiten, leben hauptsächlich vom traditionellen Fischfang, von Muschelsammeln, insbesondere die Frauen, und vom Handel, also ihrer Produkte, die sie täglich eben gefangen haben, die werden dann auf den lokalen Märkten verkauft oder über Zwischenhändler. Gleichzeitig arbeiten wir mit den Gemeinden zusammen im Schutz und nachhaltigen Nutzung der Mangrovenwälder. Das heißt, wir arbeiten mit 4 Gemeinderäten vor Ort zusammen. Das sind ungefähr 900 bis 1000 Familien, die von den Gemeinderäten verwaltet werden. Und die haben ungefähr 30.000 Hektar Mangrovenwald. Gemeindebasiert werden die geschützt und erhalten und auch nachhaltig genutzt. Also zum Beispiel wird Holz genutzt, die Produkte, ne, die Mangrovenwälder generieren, die werden dann eben für den täglichen Bedarf oder für den Hausbau genutzt.
Buenos días. Bueno, mi nombre es Álvaro Medina Buitrago.
Guten Tag, mein Name ist Alvaro Medina Buitrago und ich arbeite als Projektkoordinator für ACASA. Die größte Motivation für meine Arbeit ist, die Situation der Menschen in der kolumbianischen Pazifikregion zu verändern. Wir schaffen Wege und Alternativen, damit die Bevölkerung ein sicheres Einkommen erwirtschaften kann. Unser Ziel ist vor allem, die multidimensionale Armut zu mildern. Wir sehen hier jeden Tag, wie die Region von dem Projekt profitiert, wie nach und nach Veränderungen erreicht werden. Das Projekt besteht aus mehreren Komponenten. Die erste konzentriert sich auf die wirtschaftliche Entwicklung. Menschen, die ein Kleingewerbe führen, erhalten zum Beispiel Schulungen, wie sie ihr Einkommen nachhaltig sichern können. Ein weiterer Schwerpunkt unseres Projekts ist die Wiederaufforstung von abgeholzten Mangrovenwäldern, die unter illegalen Rodungen oder den Folgen des Klimawandels leiden. Die zunehmende Umweltverschmutzung und die Müllbewältigung sind weitere Herausforderungen, vor denen die Gemeinden stehen. Deshalb gehören zu unserem Projekt zum Beispiel Müllsammelaktionen und die Zusammenarbeit mit kleineren Recyclinggewerben. Außerdem errichten wir Baumschulen, um die lokalen Mangrovenarten zu erhalten, die vom Aussterben bedroht sind.
Kolumbien gehört ja zu einem der Länder, die ein Hotspot sind für Biodiversität, für Natur und so weiter. In der Region, wo wir arbeiten, wenn man die Mangrovenwälder sieht, das sind zusammenhängende Wälder, die sind so wunderbar, die leisten einen ganz großen Beitrag auch zum Klimaschutz, zum internationalen Klimaschutz, als CO2-Senken, auch als Küstenschutz, Schutz vor Tsunamis, vor Erosionen und so weiter, sind auch eine Brutstätte für die ganzen Meerestiere. Und von daher ist es auch sehr wichtig, dass eben dort investiert wird.
Kirsten und Alvaro nehmen uns nun mit in die Projektregion, genauer gesagt in die Gemeinde La Dolla. Sie ist nur wenige Kilometer vom Pazifik entfernt und liegt inmitten von dichtem Wald. Unzählige kleine Flüsse durchziehen das Land und werden zu einem Labyrinth. Wir lernen Bernardo kennen. Er ist 60 Jahre alt, lebt hier mit seiner Partnerin und arbeitet, wie sehr viele Menschen in der Gegend, als Fischer.
Buenos días. Mi nombre es Bernardo Reina Salas. Vivo en el comunitario, en el consejo comunitario Punta Mulato de la vereda Mulatos.
Das Hauptproblem hier ist, dass es keine Arbeit gibt. Die Küstenerosion zerstört das Gebiet und der Fischfang wird immer schwieriger. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen die Gegend verlassen, um woanders neu anzufangen. In einem Dorf, wo die Mehrheit ältere Menschen sind, wird es einsam. Wir leben hier in einem sehr abgelegenen Teil Kolumbiens. Aber dank des Projekts von ACASA gibt es Fortschritte. Kleine Gewerbe haben die Chance, sich zu entwickeln, was die Lebensqualität der Menschen verbessert.
Das Bildungsniveau ist sehr niedrig, also unsere Zielbevölkerung, ungefähr 30% können nicht lesen und nicht schreiben. Circa 50% der Menschen haben ihre Grundschulausbildung abgeschlossen, aber nicht mehr. Und in der Region gibt es auch kaum Infrastruktur, also sowohl soziale Infrastruktur wie Schulen, wie Gesundheitszentren zum Beispiel, und auch keine Industrie oder kein produzierendes Gewerbe. Und von daher sind die Arbeitsmöglichkeiten sehr gering. Und das beeinflusst natürlich auch dann das monatliche Einkommen, was die Menschen vor Ort haben. Im Durchschnitt sind das ungefähr 240 Euro pro Monat, die die Familien zur Verfügung haben. Ein normaler oder ein durchschnittlicher Haushalt bei uns in den Zielgemeinden beträgt ungefähr 6 Personen. Und da kann man sich natürlich ausrechnen, wie viel pro Kopf pro Tag dann zur Verfügung steht. Also das sind zwischen 1,30 Euro bis 1,50 Euro, was jede Person in der Familie zur Verfügung hat, um in Nahrungsmittel zu investieren, in Bildung zu investieren, in Gesundheit zu investieren. Und von daher sind unsere Zielgruppe, also die Menschen, mit denen wir arbeiten, von Armut bzw. extremer Armut betroffen.
Unsere Podcast-Reise durch die kolumbianische Pazifikregion geht weiter. In der Gemeinde Santa Barbara de Escuande, die etwas nördlicher am Rio Escuande liegt, treffen wir Hilda. Sie leitet dort eine Schule und gibt uns einen Einblick in die Lebensbedingungen in ihrer Heimat.
Mein Name ist Hilda Marina Maranquiñones. Ich bin Mutter von 3 Kindern und arbeite als Lehrerin in der Gemeinde Santa Barbara de Escuande und leite die Schule dort auch. Wie viele, die im Bildungsbereich arbeiten, versuchen wir unser Bestes zu tun, um die Bedingungen für die Familien zu verbessern. Zum Glück haben wir von ACASA und den Johannitern einen Schultransport erhalten, denn den haben wir wirklich gebraucht, damit die Kinder und Jugendlichen zur Schule kommen können. Wir sehen, wie diese Hilfe das Leben vieler Eltern erleichtert. Es ist kein Geheimnis, was wir in Kolumbien wegen des gewaltigen bewaffneten Konflikts durchmachen mussten. Die Tatsache, dass junge Menschen heute nicht die Möglichkeit haben zu studieren und deswegen viele von ihnen andere Wege gehen, beunruhigt uns. Es gibt bewaffnete Gruppen, die fast das ganze Gebiet hier übernommen haben. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder und Jugendlichen darin verwickelt werden.
Das Problem, das die Schulleiterin Hilda hier anspricht, geht auf einen komplexen Konflikt zurück, der als der langwierigste Konflikt des südamerikanischen Kontinents gilt. Über 50 Jahre lang haben sich verschiedene Gruppierungen blutig bekämpft. Darunter die Guerilla-Gruppe FARC, von der habt ihr vielleicht schon mal gehört. Millionen Menschen wurden wegen der Gewalt vertrieben, Hunderttausende sind getötet worden. 2016 wurde mit der Regierung ein Friedensabkommen geschlossen und obwohl die Menschen in Kolumbien nach vorne schauen, sind die Herausforderungen weiter sehr groß. Neben der Armut, der sozialen Ungleichheit, die wir schon angesprochen haben, gibt es eben noch verschiedene andere bewaffnete Gruppen, die in einigen Landesteilen aktiv sind und das Leben der Zivilbevölkerung erschweren und prägen.
Im Moment zum Beispiel haben wir große Probleme mit der Sicherheitslage in den Gemeinden, wo wir arbeiten, weil die illegal bewaffneten Gruppen sehr aktiv sind und die Zielgemeinden oder die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, eben auch sehr stark beeinflussen. Also aufgrund von forcierter Vertreibung zum Beispiel, aufgrund von bewaffneten Auseinandersetzungen, also wo innerhalb der Gruppen oder zwischen den Gruppen bewaffnete Auseinandersetzungen gibt und dann zum Beispiel die Transportwege kontrolliert werden von den Gruppen, die Bewegungsfreiheit der Zivilgesellschaft beeinflusst wird.
Dentro de la estructura o la ejecución como tal del proyecto, pues se desarrollaron tres líneas.
Der dritte Teil des Projekts hat zum Ziel, das Gemeinwesen zu stärken. Wir fokussieren uns dabei auf die Gleichstellung der Geschlechter und auf Führungsqualitäten. Zum Beispiel werden Männer und Frauen in Strategien zur geschlechtsspezifischen Gewaltprävention geschult. Außerdem geht es darum, wie die Menschen an Führungsmaßnahmen auf nationaler Ebene teilnehmen können. Es geht um Inklusion und Partizipation einer Gemeinschaft, die ein wenig in Vergessenheit geraten ist.
Dann sind wir auch noch tätig in der politischen und sozialen Teilhabe der Zielgesellschaft oder der Zielgemeinden. Also das heißt im Prinzip, wir unterstützen unsere Projektgemeinden darin, dass sie auch mit den staatlichen Organisationen oder Kontrollbehörden, die zuständig sind für den Umwelt- und Naturschutz, die zuständig sind, auch in den Projektgemeinden Investitionen zu leisten in Bildung, in die Grundversorgung, in Arbeitsmöglichkeiten, dass da auch die Bedürfnisse der Menschen und auch die täglichen Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen haben, auch zu diesen staatlichen Stellen transportiert werden, dass man mit diesen eine Vernetzung hat und dass sie dann sich selber auch für ihre Grundrechte einsetzen können. Diese Grundrechte gegenüber den politischen Institutionen oder den staatlichen Institutionen dann auch einfordern. Die Region, in der wir arbeiten, also die Pazifikregion, es sind hauptsächlich afrokolumbianische Gemeinden. Also ungefähr 80-90% der Bevölkerung sind Afrokolumbianer. Und die, sagen wir mal, die afrokolumbianischen Gemeinden sind sehr männerdominiert. Das heißt also praktisch, die Männer treffen die Entscheidungen sozusagen im familiären Umfeld, aber auch im sozialen Umfeld. Und Frauen haben meistens nicht viel zu sagen. Die intrafamiliäre und genderspezifische Gewalt ist sehr hoch in dem Gebiet. Und deshalb setzen wir uns natürlich auch dafür ein, dass die Frauen im Prinzip in ihrer Rolle nicht nur als Frau und Mutter gestärkt werden, sondern im Prinzip auch als Mitglied der Gesellschaft auch Möglichkeiten haben, an Entscheidungen der Gemeinden teilzunehmen, selbst Entscheidungen für sich und für die Familie zu treffen, im Prinzip in ihrer Rolle auch gestärkt zu werden.
Die gemeinsame Hilfe von ACASA und den Juanitern richtet sich also vor allem an afrokolumbianische Gemeinden. Kurz erklärt sind Afrokolumbianer Kolumbianer mit afrikanischen Vorfahren. Das geht zurück auf ein dunkles Kapitel in der Geschichte. Kolumbien wurde ab dem Jahr 1510 von europäischen Eroberern besiedelt und nach von Spanien kolonialisiert. Ab Mitte des Jahrhunderts wurden Menschen aus Afrika über den Atlantik verschleppt und als Sklaven gezwungen, zum Beispiel in Goldminen und Zuckermühlen zu arbeiten. Über drei Jahrhunderte wurden Hunderttausende afrikanische Sklaven auf diese Weise ausgebeutet, bis die Sklaverei 1851 offiziell abgeschafft wurde. Die Nachfahren, die afrokolumbianischen Gemeinden, die größtenteils an der Pazifikküste leben, machen heute etwa 10% der Gesamtbevölkerung aus und bilden die drittgrößte ethnische Gruppe in Kolumbien. Aber ihre Lebensbedingungen sind, wie wir im Verlauf der Folge ja schon gehört haben, auch heute sehr schwierig. Ihr Durchschnittseinkommen liegt weit unter dem nationalen Durchschnitt. Die Analphabetenquote ist doppelt so hoch wie beim Rest der Bevölkerung. 4 von 5 Afrokolumbianern leben in extremer Armut. Ein Grund dafür ist, dass diese Bevölkerungsgruppe auch während des Bürgerkriegs in den 1970er Jahren schwer getroffen wurde und Tausende aus ihren Dörfern vertrieben wurden. Und bis heute gibt es, wie wir schon gehört haben, bewaffnete Gruppen, die weite Teile der Pazifikregion kontrollieren und das Leben der Menschen zusätzlich erschweren. Mehr dazu hören wir jetzt von Aide, unserem letzten Gast für heute.
Hola, buenos días. Mi nombre es Aide Oviedo. Tengo 45 años, vivo en la comunidad El Cuerval.
Mein Name ist Aide Oviedo. Ich bin 45 Jahre alt. Ich wohne im Dorf El Cureval, das zur Gemeinde Santa Barbara gehört. Ich habe 2 erwachsene Kinder und ich arbeite als Gemeindeführerin. Die größte Herausforderung in unserem Alltag hier ist die Unsicherheit, die einen nicht zur Ruhe kommen lässt, egal ob Tag oder Nacht. Die Hilfe durch Akasa und Johanniter erleichtert unser Leben. Mir persönlich wurden Hühner gegeben, andere haben Saatgut bekommen. Auch die Workshops, neue Boote oder der Schultransport sind eine große Hilfe. Das alles unterstützt uns als Gemeinschaft und auch viele Frauen profitieren davon.
Und damit sind wir am Ende unserer kleinen Podcast-Reise durch die kolumbianische Pazifikregion angekommen. Bevor wir uns von Kirsten und Alvaro verabschieden, habe ich eine letzte Frage an die beiden. Trotz der vielen Herausforderungen, vor denen die Menschen in Kolumbien stehen und denen ihr euch mit dem Projekt widmet, was treibt euch an? Was zeigt euch, dass das Projekt erfolgreich ist?
Im Moment ist es so ein bisschen wie ein Pilotprojekt, was aber dann auch in anderen Gemeinden, den umliegenden Gemeinden zum Beispiel, dann auch dazu führt, dass diese Gemeinden dann auch Teil des Projektes sein wollen, dass sie selber Ideen entwickeln, dass sie selber ihre Projekte anfangen, ne? Was dann irgendwie wirklich den Menschen dann auch die Möglichkeit gibt, Eigeninitiative zu ergreifen und zu sagen, ich möchte jetzt einen kleinen Laden aufmachen, ich sehe, dass es funktioniert, und das ist so ein bisschen dieser positive Effekt, den wir haben, der so ein bisschen wie Multiplikation von unseren Aktivitäten auch in den umliegenden Gemeinden ermöglicht, dass sie dann ihre eigene Entwicklung selbst in die Hand nehmen.
Bueno, dentro de esta parte, ver cómo el día a día de las personas empieza a generar un fruto en el sentido de lo aprendido.
Dieses Empowerment. Die Menschen beginnen, für ihre Rechte einzustehen. Vorher wussten sie nicht, dass sie das können oder glaubten, dass sie nicht Teil einer partizipativen Gesellschaft sind, weil sie am Ende der Welt leben. Zu sehen, wie das gemeinsame Lernen beginnt, im täglichen Leben der Menschen Früchte zu tragen, zu sehen, wie es funktioniert und wie die Menschen das Gelernte Tag für Tag umsetzen, das macht mich einfach zufrieden.
An Kirsten, Alvaro und all unsere Gäste aus Kolumbien, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben, vielen, vielen Dank. Was für ein spannender Blick ans andere Ende der Welt. Ich wusste bisher nicht, wie sich das Leben an der Pazifikküste von Kolumbien gestaltet und vor was für Herausforderungen die Menschen dort stehen. Ich bin sehr beeindruckt, wie umfassend und auf Augenhöhe die Johanniter und die Partnerorganisation Akasa den Menschen dort helfen, um mit ihnen gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Mit dieser Folge sind wir fast am Ende von dieser Staffel von Who Cares angekommen. Aber eine haben wir noch für euch. In 14 Tagen reisen wir weiter in den Libanon, um euch dort ein Projekt der Bündnisorganisation World Vision vorzustellen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, hört gerne in eine unserer älteren Folgen rein. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und am allerwichtigsten, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Verwandten und allen, die ihr kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, macht's gut, euer Mats Kastning.
Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.